Also, Hebräerbrief. Halte es für grundlegend, bevor man in die einzelnen Verse hineingeht, sich einen Röntgenblick zu verschaffen über jeden Brief. Man muss die Intention, den roten Faden, das Thema kennen, um das Bild vor Augen haben, das Anliegen vor Augen haben, um dann die einzelnen Aussagen, die einzelnen Passagen recht zu verstehen. Ich denke, das ist jetzt nicht so schwer und die meisten werden mit mir da übereinstimmen. Das ist ein Großteil meines Lehrdienstes gewesen seit 7 Jahren am BSK. Ich habe Einleitung ins Alte Testament unterrichtet, Einleitung ins Neues Testament, Bibelkunde heißt das dann. Und das sind die Basics. Man legt sie, man sagt, in dem Brief geht es darum. Die Adressaten, die haben damit zu kämpfen. Der Autor hat dieses Anliegen. Und ich halte das für sehr wichtig, die Bibel selbst zu studieren, selbst zu lesen, aber auch weiterzugeben, dass man dem gerecht wird, dem Anliegen gerecht wird. Der Geist Gottes hat ein Anliegen, als er den Hebräerbriefschreiber inspiriert hatte. Und wenn wir wollen, dass dieses Anliegen oder dass wenn wir etwas weitergeben oder wenn wir selbst verstehen, diese gleiche Wirkung hat, dann müssen wir auch in der Übereinstimmung mit dem, der es geschrieben hat, wir müssen da in die gleiche Richtung gehen und nicht in eine andere. So müssen wir uns sehr darum bemühen. Ich sage immer wieder gut, dass wir den Geist Gottes in uns haben, der uns in alle Wahrheit leitet. Und dass wir da nicht allein gelassen sind. Aber das heißt nicht, dass wir fahrlässig und leichtfertig damit umgehen. Sagen, er wird es mir schon richtig zeigen. Das wird schon gut gehen. Das bedarf Mühe und auch Disziplin im Studium. Ich sage gerne meinen Schülern so, der Heilige Geist belohnt keine Faulheit. So, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, so soll er uns mit Dingen beschäftigen. Und mir scheint so, dass die Hebräer da in der Gefahr standen, träge zu werden, faul zu werden, sich mehr mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, somit ihr Fundament zu festigen und ihr Fundament aufzubauen, weil es hat zwei Auswirkungen. Wenn man träge wird im Hören des Wortes, wenn man es vernachlässigt, wenn man träge wird im Lernen des Wortes Gottes, gibt es zwei große Auswirkungen. Die erste Auswirkung hat was mit dem Ausharren zu tun. Das Ausharren wird schwer und man ist nicht mehr in der Lage oder es fällt einem schwer, in Krisensituationen, in schweren Zeiten des Lebens festzustehen. So, es beginnt zu wanken und man beginnt zu hadern mit sich selbst vielleicht, mit Gott und mit den Mitmenschen. Denn wenn das Verständnis über das Wesen und das Handeln Gottes nicht fest ist, nicht tief ist, wenn die Wurzeln da nicht tief sind, dann schmeißen fast jede Welle des Lebens um. Und wir sind dann wie so ein Fähnchen wie Wind, wurm, wurm, hin und her, wie eine Boje hier oder so. Darum müssen wir dann, um jetzt bei der Boje zu bleiben, muss ein Seil tief nach unten und da muss ein fetter Stein liegen und an dem muss es dran gebunden sein und dann kann auch ein Bohrer kommen und wir bleiben doch nach dem Sturm da. Ja, wenn wir dann, der Hebräerbriefschreiber schreibt von einem, wir haben in ihm einen festen Anker. So, das ist dieser feste Halt mitten im Sturm. Wenn wir aber diesen Stein nicht haben oder wenn er klein ist, dann kann es auch fortreißen, kann es mitziehen. Und, aber diesen Stein, der muss gemacht werden, der muss gebaut werden. Und dazu gehört eben dieses Dranbleiben, nicht träge sein. Und in diesem festzuhalten, in dem Leid, wir haben letztes Mal, also vor 2 Tagen, darüber gesehen, dass das Volk Israel oder ein Teil des Volkes Israel Schwierigkeiten damit hatte. Und sie haben Gott immer wieder aufs Neue geprüft, weil sie zweifelten, weil ihr Fundament nicht so fest war und sie zweifelten permanent, ob es gut geht mit ihnen. So, das ist das Problem. Und sie haben Gott 10-mal, sagt die Schrift, auf die Prüfung, also auf die Probe gestellt, eine Prüfung gemacht. Das Bild ist folgendes, ich habe heute Morgen bei den Hausmitarbeitern darüber gesprochen, das im Prinzip sagt, okay Gott, also ich will, dass du mir beweist, dass du in der Lage bist. Wir machen eine Prüfung, ich mache dir einen Test. Beweise es mir, dass du alles weißt zum Beispiel. Und dann so schicken wir Gott auf die Schulbank und legen einen Test vor, geben ihm die Zeit, in 45 Minuten hast du all diese Fragen abzuarbeiten und Gott macht das. Das ist für mich erstaunlich, dass Gott, der Schöpfer Gott, der niemanden etwas zu beweisen hat, der niemanden schuldig ist, etwas zu geben. Überlegt mal, er sagt, ja klar, der Wille hat schon, ich schulde ihm halt was. Schließlich hat er auch mal für mich gesungen oder eine Predigt gehalten. Ja klar, der verdient es, dass ich ihm das zeige. Gar nichts. Dass dieser Schöpfergott sagt, okay, ich setze mich hin, ich mache diesen Test für dich. Mach diesen Test, gibt Abnote 1. Ich, ja, ist ja allwissend, gell? Ist cool, weiß alles. Zack, legt einen Beweis hin. Ja, es war, naja, der Test war zu leicht. Klar, die Fragen, ich muss sie anders formulieren. Wir müssen ein bisschen schwerer machen. Wir machen noch einen Test. Morgen um die Zeit bist du da und dann will ich sehen, dass du wirklich Gott bist. Die Bibel sagt, die haben 10-mal versucht. Das heißt, 10-mal geprüft. Gott 10-mal auf die Probe gestellt. Bist du wirklich Gott? Denn mir scheint oder uns scheint so, du kannst uns nicht in diesem Leid bewahren, du kannst uns nicht in diesem Leid durchtragen, du kannst uns in diesem Leid nicht beschützen. Wir haben Zweifel daran. Bitte beweise es. Zeig es mir. Zeig es uns. Und Gott macht es und macht es und macht es. Und selbst wenn er es macht, das heißt nicht, dass er happy ist. Könnt ihr ja an diese Wachteln erinnern. Als er sie schickte, war er danach happy. Das stinke sauer. Hier habt ihr es. Wollt ihr es, hier habt es. Aber das ist nicht mein Willen. Wir Menschen, wir sind darauf auf Beweise. Spürbar, greifbar, sehbar, schmeckbar. Das brauchen wir. Gott ist Geist. Und wenn wir es nicht sehen, und das nicht sehen, durch das Gott uns führt, Mose nicht mehr da, oh, wir haben nichts mehr zu sehen, wir wissen nicht mehr, wie wir ihm folgen sollen. Wir müssen einen Gott bauen. Zack, goldenes Kalb gebaut. Und wisst ihr, was sie dann gesagt haben? Nicht, das ist unser neuer Gott. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Das ist der Gott, der uns aus Ägyptenland herausgeführt. Das ist der. Wir haben ihn jetzt sichtbar gemacht. Und wie sah er aus? Goldenes Kalb. Sichtbar. Jetzt können wir ihn greifen. Jetzt können wir vor ihm gehen. Jetzt geht er uns voran. Sie haben aus Gott etwas gemacht oder sie haben Gott dem gleichgesetzt, das Gott gemacht hat. Ein Kalb. Sie haben Gott immer wieder auf die Probe gestellt. Warum? Kein Verständnis von dem, was Gott ist, kein Verständnis von dem, wie Gott handelt. Und wenn das Fundament nicht stimmt, wenn man träge war, daran zu bauen und dieses Fundament zu legen, dann zweifelt man jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue, in jeder Prüfung aufs Neue. Aber steht das Fundament, dann bleibt man. Geht mal mit mir in Kapitel 12 im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist an die Hebräer gerichtet und das eratmet das ganze Denken eines Hebräers, obwohl er in Griechisch geschrieben ist. Das heißt, der Brief ist gerichtet an Hebräer, die in der Zerstreuung leben, die in der Diaspora sozusagen leben, die in der Welt verstreut sind, in dem Fall wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, das sind Christen, die in Rom leben. Und wir sind ganz stark geprägt vom griechischen, philosophischen Denken, ob wir es wollen oder nicht. Das hat ganz stark unsere Bildung geprägt. Das griechische Denkmuster hat ganz stark unsere westliche Welt geprägt. Und die ist dahin, dass sie Schubladen hat, dass sie klar gegliedert ist, dass sie klar strukturiert ist. Wir atmen das, wir merken, dass wir in der Bedienungsanleitung, kennt ihr Bedienungsanleitung? Da gibt es einen Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und dann geht man durch. Man beginnt bei 1 und dann hört man dann bei dem letzten Punkt. Aber schön in der Reihe nach. Man kann nicht 1 und dann 5 machen, weil dann wird es nicht funktionieren. So. Und wenn zwischen 1 und 2 noch etwas gibt, was man dazufügen muss, dann gibt es 1.1, 1.2 und dann noch einmal. Kennt ihr das? Das war für mich wissenschaftliches Arbeiten. Und es gibt nicht 1.1, 1 gibt es nicht. Da muss noch was kommen. So. Das hat was mit Schubladendenken zu tun. Das hat was mit dem Verständnis von Zeit und Verständnis von Reihenfolge, von Ursache, Wirkung. Das ist ein Grundverständnis, das dahinter hinter so einem Denken ist. Und deswegen muss man sich erst mit dem und dann kann man erst das Nächste behandeln. Und wenn man das eins behandelt hatte und zu einem Ergebnis gekommen ist, packt man es in eine Schublade, schiebt man rein, so ist es und nicht anders. Und man kann sich nicht vorstellen, dass es vielleicht noch einen anderen Blickwinkel auf diese Sache nochmal gibt. Nee, das ist jetzt so. Hebräisches Denken ist da ein bisschen anders. Oder ich würde sagen, orientalisches Denken ist ein bisschen anders. Es ist zirkular, es ist kreisförmig. Es kreist um eine Sache, schiebt es nicht sofort in die Schublade, weil mit einem Blick, von einer Perspektive, würde es nicht reichen, es recht zu verstehen. Man muss noch einen anderen Blickwinkel drauf werfen. Und am besten 360 Grad um eine Sache herumgehen, und dann ist man in der Lage zu sagen, okay, das könnte das sein. Das ist, damit das noch nicht gesagt, man hat es komplett erfasst. Dieses Verständnis von allen Seiten zu betrachten, das macht es aber natürlich sehr schwer, für uns zum Beispiel solche Briefe, die ganz stark dieses zirkulare Denken haben und ihren Aufbau haben, dann in einer Bibelarbeit abzuarbeiten. Und gerade bei solchen Büchern wie Hebräerbrief, Jakobusbrief, Petrusbrief, die Offenbarung, die dieses Muster der Wiederholung, des Zirkularen, des aus verschiedenen Perspektiven Betrachtens, die das haben, den Brief zu verstehen, muss man immer wieder durch den ganzen Brief. Man hat eine Perspektive, man spricht über ein Thema und dann muss man von vorne bis hinten durchgehen und sagen, was sagt das darüber? Und dann nimmt man eine neue Perspektive, dann geht man noch einmal drüber und noch einmal, am besten 7-mal, das ist eine gute göttliche Zahl und die Zahl der Vollendung, der Vollkommenheit. Mindestens 7-mal drüber und dann bekommt man ein Gespür, wie der Autor dieses Thema darstellt. Einmal reicht nicht. Aber das bedeutet, dann muss man die Verse immer wieder durchlesen und immer die gleichen Verse und vielleicht auch die gleichen Verse zitieren. Und das könnte man meinen, ja, der wiederholt sich. Aber der Brief zwingt einen. Weil das ist die Art, das ist die Gattung, das ist die Form, wie die bestimmte Wahrheit hier dargestellt wird. Und genau das Gleiche, so wir reden immer eigentlich noch seit einer Woche mit den Pausen immer noch über die Adressaten und verschaffen uns dieses Bild, womit sie zu ringen. Und wir gehen immer wieder von vorne bis hinten, von vorne bis hinten und schauen uns diese Dinge an. Also sie haben die erste Auswirkung, wenn man träge ist im Hören, wenn das Fundament nicht da ist, dann ist es schwer im Leiden. Und er sagt, ausharren habt ihr nötig. Und dann, ich lese ab Vers 1 in Kapitel 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Den betrachtet, den so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und in euren Seelen, nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt denn im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu den Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering die des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, erschlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie, sollen wir uns nicht mehr von dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns, das sind die menschlichen Eltern, zwar für wenige Tage und nach ihrem Gutdünken, das ist nicht mal richtig, er aber zum Nutzen, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachdem aber gibt es denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Er erklärt, warum Menschen leiden, warum Kinder Gottes leiden, damit sie ausharren. Er sagt, Freunde, wenn in eurem Leben alles glatt läuft, und alles super funktioniert, dann solltet ihr euch Sorgen machen. Das ist so paradox. Weil wir den Segen anders definieren. Für uns ist Segen dann, wenn alles gut läuft, wenn es keine Probleme gibt auf allen Gebieten. Wenn es aber Probleme gibt, dann sieht man sich als verflucht, als von Gott verlassen, als kein Teilhaber an den Segen Gottes. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, richtet sie aus, und das ist sein Anliegen, sagt, ihr seid träge im Hören, ihr habt vergessen, was von Anfang an euch gesagt worden ist. Ihr habt die Ermahnung vergessen, die euch schon von Anfang an gelehrt worden ist. Wer Gott gehört, wer sein Kind ist, wird durch diese Zeit durchgehen, wird den gleichen Weg gehen, wie Jesus gegangen ist. Und das heißt nicht über die Erde geflogen, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Er wird diesen Weg gehen und er wird gezüchtigt werden. Das, was euch widerfährt, ist nicht, Gott ist nicht bei euch. Weil das ist das, was man dann denkt. Ja Gott, wo bist du? Das, was euch widerfährt, ist nicht, Gott ist nicht bei euch, sondern er sagt, wenn euch nichts widerfährt, dann war Gott nicht bei euch. Hä? Das ist ein harter Tobak, gell? Ich will das anders versuchen zu sagen. Wenn wir Kinder haben und wir sie nicht lieben würden, dann wäre es uns gleichgültig, was sie tun. Oder? Mach! Und egal, was sie tun, mach! Aber wenn wir sie lieben und wir sie nur das Beste im Sinn haben, werden wir sie nicht alles tun lassen, was sie wollen. Und wenn sie trotzdem das tun, was ihnen schadet, werden wir eingreifen. Und wenn es so weit geht, dass wir Zuchtmaßnahmen anwenden müssen, dann werden wir es tun, nicht weil wir so viel Freude haben an der Strafe. Sag, oh, heute brauche ich so einen Kick, ich muss mal meinen Sohn schlagen. Heute fehlt mir das irgendwie. Wer macht das so? Und wenn jemand das macht, dann liebt er seinen Sohn nicht, oder? Und seine Tochter. Aber wenn wir das tun, dann tun wir das aus einem Grund. Aus Liebe und dass sie das Ziel erreichen, dass sie mündig werden, erwachsen werden, in der Lage sind, in dieser Welt zu leben. Und da werden wir bestimmte Dinge tun, die für die kurze Zeit weder uns noch denen eine Freude bereiten. Juhu, ja, das macht so Spaß. Und wenn wir in welcher Form auch immer eingreifen müssen, ernst mit denen reden, Handyverbot erteilen, wie wegsperren, Hausarrest versetzen, mit denen ernst, ihr wisst, ich weiß nicht, wie ihr Kinder erzieht, welche Zuchtmaßnahmen ihr ergreift. Aber das zum Besten. Und für kurze Zeit ist es schwer. Und es macht keine Freude, aber ihr ertragt das. Das Herz tut weh. Ich weiß, wie mein Herz dann wehtut, aber ich ertrage diesen Schmerz in meinem Herzen, weil ich ihn so liebe, oder? Wie viel mehr Gott. Und der Hebräerbrief sagt, manchmal sind unsere Motive falsch sogar. Manchmal machen wir sogar nach Gutdünken. Manchmal sind wir so sauer, dass wir aus dem Effekt handeln und unsere Kinder zum Zorn reizen, wobei wir uns selbst versündigen dadurch. Aber wir machen Fehler, aber wir verstehen das Prinzip. Aber Gott macht keine Fehler. Wenn dieses Grundverständnis, wie Gott in seinem Wesen mit seinen Kindern handelt, nicht da ist, werden wir in unserem Leben das nicht sehen und werden an ihn hadern und werden ihm Prüfungen stellen. Es braucht ein fundamentales Gottesbild, ein ausgewogenes Gottesbild, ein ganzheitliches Gottesbild. Wie man Gott sieht, wie man Gott versteht und dann wie man Gott erlebt und wie man Gott fühlt. Und das hat tief damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, wie ich groß geworden bin, in welchem Umfeld ich groß geworden bin. Darf ich einen ganz kurzen Exkurs nur als Beispiel? Für einige weiß ich, das habt ihr von mir gehört und ich bitte euch, ertragt es. Für die anderen, einfach nur, damit ihr das Gefühl bekommt, was ich damit meine, weil das für mich sehr einprägsam war. Ich bin so aufgewachsen in einem Gottesbild, dass egal, was ich tue, Gott sieht alles und deswegen wird er mich für alles bestrafen. Das war ganz stark mein Gottesbild. Gott ist einer, der von oben alles sieht und bei jedem so macht. Ich hatte Angst. So, pass auf, kleines, wie heißt das? Ja, genau. Ja, all diese Dinge. Gott sieht es, das wird für alles Konsequenzen geben. Dementsprechend habe ich die Bibel dann gelesen. Und ihr kennt diese eine Stelle, wo Gott mit den Engeln Abraham besucht. Und sagt, weißt du, übers Jahr werde ich kommen und ihr werdet ein Kind haben. Und die Sarah da im Zelt sich totlacht. Sie kriegt sich nicht mehr. Aber in sich selbst, in ihr lacht sie und denkt, oh, der Mann hat keine Ahnung, was er wovon es redet. Ich bin alt, ich bin nicht mehr zeugungsfähig, mein Mann hat keine Lust mehr. Auch er ist alt. Wie soll das funktionieren? Kennt ihr die Stelle, ja? Darf ich ganz kurz euch die vorlesen? Schlagt mal auf. Ganz kurz, einfach nur, um das zu illustrieren, was das bedeutet, was für ein Gottesbild man hat. Das muss 2. Mose sein. Ich suche es sofort. 18, glaube ich, ist das. 19. 18, 19 muss es. Jitro, nee. 1. Mose, nicht 2. Mose, Entschuldigung. Jawohl. 1. Mose. Nicht 2. Mose. Ja. Und dann haben wir natürlich Angst, dass Gott alles sieht, auch eben das Lachen, das Sarah gesehen hat, dass er im Zelt, dass sie im Zelt gelacht hat, eben weil er ja alles sieht und sofort tadelt und sofort straft. Nur nebenbei, auch Abraham hat schön gelacht, als Gott ihm das kurz vorher gesagt hat. 18 ist das. 1. Mose 18. In 17 sehen wir, dass Abraham auch gelacht hat, Kapitel 17, Vers 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte ich ein 100-Jähriger noch ein Kind geboren werden? Seht ihr das? Von wem hat die Sarah das gelernt? Ja, aber die schneidet da die Geschichte ein bisschen schlechter ab. Ja. Aber der Punkt ist der, ihr geht mal in Kapitel 18, Vers 14. Ich lese euch zweimal den Text und ich lese euch zweimal so, wie ich hoffe, ich bringe das rüber, wie ich es früher gelesen habe und wie ich es heute lese. Da heißt es, Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, warum Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich noch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zu bestimmter Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr und die Zeit und dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Lüg nicht. So habe ich es gelesen, denn das war mein Leben. Der Herr sieht das Herz. Jetzt lese ich, wie ich es heute verstehe. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gedacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich noch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr. Und um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch die Sarah leugnete und sagte, ich habe doch gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Ich weiß, dass du gelacht hast. Und weißt du was? Du hast jeden Grund zum Lachen. Denn den Sohn, den du kriegst, welchen Namen wirst du ihm geben? Isaac. Und Isaac, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Sarah, du hast gelacht hier, weil du es nicht glauben konntest. Ich werde dir etwas machen, dass du zu Recht lachen wirst. Dass du dich wirklich freust. Und da wirst du nicht heimlich in Zelt lachen müssen. Du wirst freudig lachen müssen. Und alle werden dir zulachen. Alle werden sich mit dir freuen. Nicht dich auslachen, dass du in deinem späten Alter noch ein Kind gekriegt hast. Sie würden sich freuen. Denken, wow, sollte dem Herrn eine Sache zu groß sein, wenn er sogar sowas machen kann. Alle freuen sich und lachen. Aus tiefstem Herzen. Im Kapitel 21, Vers 4. Und Abraham beschnitt seinen Sohn, Isaak, als er 8 Tage war, wie Gott es ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jetzt darf ich endlich so lachen aus tiefst, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Er hat mir ein Lachen bereitet. Und jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und je nach Übersetzung kann man es falsch verstehen. Wird mich auslachen, kann man, kommt fast rüber. Wird über mich lachen. Das ist nicht negativ. Wird sich mit mir freuen. Versteht ihr den Unterschied? Das hat was mit Gottesbild zu tun. Das hat wie ich Gott sehe. Und je klarer mein Gottesbild, je fester mein Gottesbild, umso mehr werde ich in Leidenssituationen auch Gott darin sehen, Gott darin erkennen und seine Wege verstehen und dadurch eben auch Gott mehr begreifen. Geht mit mir, ich muss jetzt in 2. Mose 33. 2. Mose 33. 33 oder 34, ich denke 33. Ja, 33. Schaut mal Vers 13, was Mose zu Gott sagt. Dieser Mose, dem Gott an dem Dornbusch begegnet ist, mit dem er geredet hat, diese Zeichen, Wunder, all das getan hat, sagt Folgendes, Vers 13. Und nun, wenn ich also Gunst, also Gnade gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne. Seht ihr das? Lass mich deine Wege erkennen. Lass mich verstehen, wie du handelst. Lass mich verstehen, wie du mit mir und mit deinem Volk umgehst, damit ich dich erkenne. Denn niemand hat Gott gesehen. Denn niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. Aber wie kann man denn Gott sehen und nicht sehen? Wie kann man denn an ihn glauben, ihm vertrauen, wenn man ihn nicht sieht? Schau seine Wege an. Schau, wie er mit dir umgeht. Schau, wie er mit seinem Volk geht. Schau und lerne, wie er ist. Denn da widerspiegelt er sein Wesen. Da offenbart er sein Wesen. Und dann sagt Gott, ich zeige dir etwas von mir. Schau mal, wie ich handle. Und das Volk verdiente eigentlich die komplette Ausrottung und sagt, das war's. Schnauze voll mit diesem Pack. Jetzt, Mose, komm, wir machen sie alle weg. Und ich mache aus dir Haufen kleine Moses. Und dann wird es schon gut werden. Dann kriegen wir das richtige Volk hin, das mir nachfolgt, mir vertraut. Mose sagt, oh nein. Und Gott sagt, okay, jetzt zeige ich dir was. Normalerweise, ich würde sie alle vernichten. Aber ich vernichte sie. Denn dem ich mich erbarme, dem erbarme ich mich. Und wessen ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Guck mal, so gehe ich jetzt mit deinem Volk um. Weißt du, wer ich bin? Oh, ein gnädiger und barmherziger Gott. Langsam zum Zorn und großer Gnade. Okay? Jetzt hast du etwas von meinem Herrlichkeit gesehen. Jetzt hast du etwas von meinem Angesicht gesehen. Zeig mir deine Wege und dann erkenne ich dich. Der Hebräerbriefschreiber hat dieses Anliegen so tief im Herzen, ihnen die Wege Gottes vor Augen zu malen, wie er als guter Vater mit seinen Kindern umgeht. Und damit sie in ihren Leiden, in ihren schwierigen Situationen nicht an ihm hadern, nicht ihn auf die Probe stellen, sondern ihm vertrauen und seine Wege erkennen und somit bei ihm bleiben. Ganz tiefes Anliegen. So, je träge im Hören, je träge im darüber nachdenken über die Wege Gottes, je träge im Hören auf Gott und sein Reden, wenn er seine Wege erklärt, umso größer steht man in der Gefahr, eben in Leiden an ihn mit ihm zu hadern. Das ist ein Problem oder eine Gefahr, wenn man nicht dran bleibt, wenn man träge wird. Ist eine Gefahr. Man wird im Leid nicht standhaft sein können. Und deswegen, also eine liebe Schwester im Herrn, mit denen ich schon über Jahre unterwegs bin, die sind auch hier auf der Freizeit und wir machen Bibelarbeit mit den Kindern. Und seit 6 Jahren sind wir gemeinsam mit der Lehre unterwegs. Und sie gab mir dieses Zeugnis. Am Anfang sagte sie, oh Willi, das, irgendwann mal dachte ich, das ist so viel. Wann würde ich das jemals alles verdauen und anwenden können? So viel Lehre. So viel Input. So viel Exegese. So viel Details. Denn ich nehme mir Zeit, gründlich das Wort zu lehren, nicht zu schnell. Dauert eine Weile, es brauche Jahre, um vielleicht mal ein Kapitel durchzuarbeiten. Aber das ist, ich halte es für wichtig, weil ich, damit baue ich ein Fundament. Und die sagt mir, gibt dieses Zeugnis. Und dachte ich, würde ich jeweils irgendwann mal das brauchen können? Vor kurzem widerfuhr in dieser Familie ein tragisches Ereignis, ein tragischer Eingreifen Gottes. Und dann sagt sie mir, und jetzt kam das alles zum Tragen. Auf einmal kamen diese Predigten und diese Lehre. Und auf einmal hat dieses Fundament, das da gebaut wurde, sagt, das hat sie, das hält sie. Das hält sie jetzt. Und sie gab mir dieses Zeugnis und sagt, Will, ich gebe dir zu. Ich dachte manchmal, das ist viel zu viel. Ich bin froh, dass ich das jetzt habe. Jetzt, in dem Leiden, in diesen Tagen. Jetzt ist es gut. Vorher dachte ich, brauche ich doch nicht. Jetzt ist es gut. Und ich sehe Menschen, die dieses Fundament nicht haben und sie hadern. Die sagen, zu viel Lehre, zu viel Lehre, zu viel Lehre. Die hadern, fallen in ein Loch, kommen nicht raus. Nicht träge werden, zu lernen seine Wege, damit wir ausharren können, damit wir fest bleiben können, damit wir nicht am Ziel vorbeigehen. Das ist die erste Auswirkung. Und um die sorgt sich der Schreiber. Die zweite ist, wenn man träge ist im Hören, dann ist man anfällig für Irrlehre, für falsche Lehre. Man ist nicht, man hat keine geübte Sinne zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Schlag mir mit mir noch wieder Hebräer Kapitel 5 oder 6 auf. Jetzt ist noch Kapitel 5. Vers 11, darüber haben wir noch viel zu sagen, über was, ich hoffe wirklich sehr, dass ich diesen Kreis auch nochmal drehen werde. Darüber haben wir noch viel zu sagen und das lässt sich schwer darlegen. Also er sagt, ich möchte noch über so viele Dinge mit euch reden. Es gibt noch so viel zu sagen und das ist echt keine einfache Kost. Und es ist auch echt also es ist sehr schwer, über diese Dinge zu reden, weil das so gewaltige Dinge sind. Aber ich habe das Gefühl, ich kann mit euch darüber noch nicht reden, weil mir scheint, ihr werdet es nicht vertragen können. Ihr werdet schimpfen und sagen, was ist das für eine Lehre? Wie kommst du drauf? Wie bei Jesus. Kennt ihr die Stelle, wo es heißt, viele seiner Jünger gingen seitdem nicht mehr mit ihm? Denn sie sagen, wer kann diese Lehre hören? Als Jesus etwas von dieser Souveränität Gottes und über sein Handeln gesagt hat, er sagt, niemand kommt zu mir, wenn der Vater nicht zieht. Könnt ihr euch anstrengen, wie ihr wollt. Wenn der Vater euch nicht zieht, kann niemand zu mir kommen. Da haben sich viele aufgeregt und er sagt, von da an gingen viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Denn sie sagten, wer kann diese Rede hören? Vers 11, also darüber haben wir noch viel zu sagen und das lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung von Guten wie auch des Bösen. Infolge des Umgangs mit dem Wort Gottes, mit der ständigen Beschäftigung mit diesem Wort Gottes, sind sie mündig geworden, erwachsen. Die sind in der Lage zu prüfen und sagen, ist das, was der Schrift entsprechend ist oder ist es das nicht? Auch wenn es sehr ähnlich scheint. Aber sie sind dann sagen, nein, das ist gut, nein, das ist nicht gut. Ich liebe das Land hier und das Essen hier. Es schmeckt mir einfach. Und ich esse irgendwie alles. Und in den letzten Tagen hat es mir voll den Magen verrissen. So, ich erkläre es euch nicht. Das ist nicht so schön. Und ich habe das Gefühl, ich muss echt geübte Sinne, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Vertrage ich das oder vertrage ich es nicht? Ich will es eigentlich nicht, weil ich will gerne alles essen. Ich will nicht prüfen. Geübte Sinne zu haben, das tut mir gut. zu wissen, das ist wichtig für mich. Das ist Lehre, das ist biblisch, das ist göttliche Offenbarung. Das ist gesund. Das ist eine gesunde, die Bibel spricht, Paulus spricht an wie vielen Stellen über eine gesundere Lehre. Timotheus forderte permanent, gesunde Lehre zu bringen. Denn es gibt auch ungesunde Lehre. Und dann diese geübte Sinne zu haben. Ich werde euch etwas sagen. Und wahrscheinlich haben das und kennen das, kennt ihr das schon. Wenn man träge ist und nicht geübt ist, hört man das und sagt, oh, das klang doch auch nicht schlecht. Dann hört man das andere, das war auch nicht schlecht. Und dann sagt man, ja, was war jetzt richtig? Der eine sagt, es klingt gut, der andere sagt, es klingt auch gut. Aber was ist jetzt richtig? Ja, wer hat schon recht? Wer beansprucht für sich die? Und dann, wenn man vielleicht solche Leute wie mich hört, die für manche, das höre ich immer wieder, den Eindruck, dass ich sehr überzeugt bin und einen klaren Standpunkt habe, und manche halten das für eingebildet, für zu selbstbewusst. Wie kannst du behaupten, dass du jetzt das so der Einzige bist, dass du das jetzt verstanden hast? Es gibt so viele Theologen, die denken da anders. Und du denkst, das ist jetzt. Ich sage euch nur eins. Was ich glaube, das lehre ich. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Das, was ich im Glauben, im Herzen, das Glauben, das, und der Glaube wird in der Bibel so definiert, eine Überführtheit von Dingen, die man nicht sieht. Eine Klarheit haben über diese Dinge. Davon rede ich. Wenn mir etwas selbst nicht klar ist, schweige ich. Ich mache keine Vermutungen. Dann kann ich nämlich nicht in Vollmacht und nicht in Autorität reden. Aber von den Dingen, von denen ich überzeugt bin, in denen in meinem Herzen Glauben ist, fest sind, davon rede ich. Wenn man dahin kommt, von diesem Unmündigen zur Mündigkeit, löst es zwei Dinge aus. Auf der einen Seite macht es uns mündig und wir freuen uns, dass wir unterscheiden können. Zwischen guten und festen Speise und dann denken, oh, das war jetzt eine gute Kost. Und einer nicht so guten, vielleicht sogar falschen. Das ist das Positive. Und man kann prüfen und man wird nicht jedem hinterherlaufen. Nicht jedem Wind der Lehre, wie Paulus im Epheserbrief sagt. Mündigkeit, damit man nicht jedem Wind der Lehre hinterherhaucht. Ja, aber es wird etwas anderes auslösen. Man wird unzufrieden werden. Und da kommt ein geistlicher Kampf. Da wird man da sitzen und auf einmal hören und sagen, nein, das ist das nicht. Und dann denkt er, ich will nicht jeden Tag Milchspeise haben. Ich würde jetzt gerne mal eine schwere Kost haben. Und das wird dann unzufrieden machen. Und da beginnt ein geistlicher Kampf, sich nicht über die anderen zu erheben, nicht über die anderen schlecht zu denken, nicht zu verurteilen. Oder? Kennt ihr das? Mündig sein, wer träge im Hören, träge im Studium des Wortes Gottes ist, der ist anfänglicher für Irrlehre. Geht mal in den Kapitel 13, Hebräerbrief. Vers 8 heißt folgendes: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ein wunderbarer Vers. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird und nicht durch Speise. In diesem Kontext geht es um die Speise, nämlich ums Gesetz und die Opfer und die Speisevorschriften und all diese Dinge. Er hat Sorge. Er sagt, weil ihr träge seid, seid ihr anfänglich für Irrlehre. Und die bringt euch ruckzuck durcheinander. Und ihr beginnt zu zweifeln, nämlich an wem? An Christus, an der Gnade, an der Erlösung. Das ist gefährlich. Ich sehe diese zwei Grundprobleme, mit denen sich der Hebräerbriefschreiber beschäftigt. Ihre Standhaftigkeit im Aussagen und ihre Standhaftigkeit in der Lehre. Aber diese Dinge sind verknüpft miteinander. Wenn die Lehre nicht stimmt, dann fällt das Fundament. Die gehören zusammen. Und ich will sogar so sagen, dass sie so zusammengehören, dass echte Lehre in Leiden geprüft wird, ob sie echt ist oder nicht. Und wenn sie trägt, dann erweist sie sich als echt. Wenn sie zusammenfällt und einem keine Kraft gibt, dann ist es nur Wort. Aber Paulus sagt, das Evangelium, das Wort Gottes besteht in Kraft und nicht nur in Wort allein. Es ist Kraft. Denn das Evangelium, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Es vermag etwas, es vermag mir Kraft zu geben, es vermag mich durchzutragen, es vermag mich zu stärken, es vermag es. Das ist das Wesen des Evangeliums. Wenn es aber mich nicht trägt, dann ist das Kraft dann? Welche Lehre sind sie aufgesessen? Wo gab es Probleme? Wo musste er aktiv eingreifen und sie eigentlich wieder auf das Fundament ausrichten? Geht mir jetzt wieder Kapitel 1. Ist es okay, wenn wir so ein bisschen Ziehharmonika, weil das ist das Bild verschaffen. Das ist Ziehharmonika-Arbeit. Kennt ihr Ziehharmonika? Macht mir die Bewegung nicht, kommt keine Musik. Gell? Und erst in dieser Bewegung kommt Musik hinein. Und dann noch die richtigen Knöpfe drücken, dann wird es auch schöne Musik. Ja. Hebräer Kapitel 1. Jetzt kommen wir kommen immer näher. Also wir gehen immer tiefer. Wir verschaffen uns diesen Blick und dann gehen wir immer tiefer. Hebräerbrief Kapitel 1 behandelt er jetzt gleich am Anfang ein Grundproblem der Auswirkung ihrer Trägheit. Und ich sage grundsätzlich, sie haben aufgehört, Jesus Christus zu betrachten. Sie haben aufgehört, Jesus Christus anzuschauen und seinen Erlösungsweg zu betrachten und immer mehr und mehr zu lernen, zu verstehen, was Jesus ist und was er getan hat. Glaubt mir, wir beschäftigen uns mit allem Möglichen. Wir beschäftigen uns mit dem Glauben. Und vieles, und das sage ich jetzt ehrlich und ich nehme die Gefahr auf mich, als einseitig und engstirnig oder arrogant dazu klingen, aber das ist tief in meinem Herzen. Vieles, was heute quer durch die Gemeinden und Kirchen passiert, viele Verkündigungen, die gepredigt wird, kann man in einer, sowohl in einer Freikirche, wie in einer evangelischen, wie in einer Landeskirche, wie bei Buddhisten, Muslimen, Mormonen und überall halten. Und alle würden Ja sagen dazu. Wisst ihr, was ich damit meine? Predigten, und Bibelarbeiten und Andachten, wo man sagt, Gott ist gut. Ja, das würden alle sagen, ja, stimmt. Je nachdem. Das kannst du überall sagen. Du kannst sagen, wir sollten einander lieben. Jawohl! Dazu muss man nicht mal gläubig sein, um das sagen zu können. Alle sagen, jawohl. Soziales Engagement. Jawohl! Könnt ihr überall halten. Ich bringe es so auf den Punkt. Wenn die Predigt, Bibelarbeit, Andacht, die ihr hört oder selber hält, ihr ihn bei den Zeugen Jehovas genauso halten könnt wie in eurer Gemeinde, dann habt ihr kein Evangelium gehört. So leid es mir tut. Ich weiß, dass es sehr eng ist und sehr straff, aber ich will es provozierend auf den Punkt bringen. Das ist kein Evangelium. Denn das Evangelium von Christus scheidet die Geister. Scheidet die Geister. Und wir sind so darauf aus, bloß keine Scheidung zu machen. Wenn wir Angst haben, wir können jemanden auf Füße treten, jemand etwas absprechen, verstecken uns unter einer falschen Frömmigkeit und einer falschen Nächstenliebe. Ich sage so, Freunde, ganz ehrlich, das ist zwar banal und salopp, aber wenn ich krank bin und keine Ahnung habe, dass ich nur noch ein paar Tage zu leben habe, und ein anderer es weiß und vielleicht sogar das Gegenmittel kennt und es erfahren hat, als er es bekommen hat und sagt, hey, mir hat es geholfen, das reicht, und nicht hingeht und mir sagt, hey, es gibt es auch. Weil ich will ja nicht, das ist halt mein Ding, das ist halt meine Sache. Das wäre lieblos, oder? Oder wenn ich hinkomme und sage, hey, du wirst bald sterben. Und das kann ich nur sagen, das kann ich doch nicht machen. Das ist Lieblosigkeit. Menschen in ihrer Unkenntnis darüber zu lassen und in der Angst, den Frieden hier, den sie schön haben, aufzulösen und die Illusion zu nehmen. Das ist fahrlässig. Als Jesus in diese Welt kam, haben sie ihn geliebt? Die Brüder haben gesagt, geh weg, geh weg, geh weg. Warum? Weil das, was er getan hat und gesagt hat, sie bloßgestellt hat. Ihre Vergänglichkeit, Sündhaftigkeit haben sie sofort gespürt. Warum hat er das getan? Um sie zu verurteilen? Um sich zu retten? Denn niemand wird gerettet, wenn er nicht begreift, ich brauche einen Arzt. Denn die Kranken brauchen einen Arzt, sagte er. Ich muss ihnen die Diagnose stellen. Oder? Diagnose. Und dann, Gott sei Dank, haben wir wir haben eine gute Nachricht. Dann wird es auch erst zu einer guten Nachricht. Aber wir können nicht über Gott die Welt reden, über soziales Engagement und über die Politik und alle sagen, jawohl, das ist richtig. Das ist ja nicht ja falsch. Seit wann ist soziales Engagement falsch? Das ist gut, oder? Nur das ist nicht unsere Botschaft. Nicht unser Auftrag. Menschen gehen verloren. Die Hebräer haben Christus aus dem Blick verloren. Und dann kamen Irrlehrer hinein und sagten, der Jesus, das passt irgendwie nicht. Und in diese gerade Anfechtungen, Schwierigkeiten, Leid, Zweifel in ihnen selbst, kommen Irrlehrer und finden einen Anhaltspunkt und sagen, ja, wenn dein Jesus so und so, ja, wo ist der zum Beispiel? Da haben sie gefundenes Fressen und dann beginnt Zweifel. Mein Sohnemann gestern Abend vor dem Einschlafen sagt, Papa, weißt du, der Teufel kommt immer wieder und bringt Zweifel in mich hinein. Ich sage, ja genau, gut, dass du das siehst. Dann reden wir darüber und auf einmal ja, wird er ruhig. Ich erzähle ihm von Jesus, wer er ist, er wird ruhig. Ich sage, wie oft hast du Jesus schon in deinem Leben erfahren? Oh, dann erzählt er, dann merkt, oh, ist doch wahr. Das macht er. Und die machen das raffiniert. Der Teufel ist listig. Und seine Boten sind listig, genauso wie er. In Timotheusbrief sagt Paulus, durch die Dämonen der Irrlehrer kommen sie und bringen ein anderes Evangelium, einen anderen Christus. Das bedeutet nicht, dass sie Christus sagen, es gibt ihn nicht. Und sie sagen nicht, das ist falsches Evangelium. Es ist etwas anderes. Und manchmal reicht es, nur ein kleines Ding zu verdrehen. Es reicht manchmal eine kleine Weichenstellung. Und wie gesagt, das Ziel ist vorbei. Ja, ja, Jesus auch. Natürlich am Kreuz gestorben. Aber Plus. Kennt ihr dieses Plus? Das ist zum Beispiel ganz stark der Galaterbrief. Jesus schon. Aber weißt du was, wenn du dich nicht beschneiden lässt, bringt dir Jesus nichts. Wenn du das und das nicht tust, dann bringt Jesus nichts. Wieso sollte Jesus, nur als Beispiel, Jesus ist doch von den Juden. Jawohl, ist doch ein Jude, ja, Volk Israel, ja. Ja, wie kannst du deinen Anspruch auf Jesus erheben, wenn du kein Israelit bist? Ja, die Heiden sind da reihenweise von den Bänken gefallen. Oh, dann haben wir doch, das klang so gut. Oh nein, und ich hatte schon gedacht, das wäre so einfach. Glaube an Jesus. Das muss ich nicht beschneiden. Ja, das Gesetz halt. Ja, was bedeutet? Ja, weißt du was? Nicht nur beschneiden. Hey, musst du jetzt darauf achten, was du isst, was du nicht isst. Echt? Ja. Du musst schauen, dass du einen Sabbat hältst. Ja, was bedeutet das? Ja, weißt du, kein Klopapier abreißen. Arbeit. Echt? Ja. Oh Mann. Dumm, 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 dumm. Durcheinander. Und irgendwann mal. Das ist Jesus Plus. Jesus Plus, ein falsches Evangelium. Ja, Jesus ist für dich gestorben, aber weißt du, du musst halt noch beten. Aber du kannst nicht einfach so beten. Warum glaubst du, dass ausgerechnet Jesus auf dich hört? Weißt du was? Bete zu Maria. Weil die ist deine Mutter. Sie wird auf dich hören. Und dann wird sie zu Jesus gehen und bei Jesus für dich beten. Und Jesus wird dann das von der Maria annehmen, weil es das nicht ihre Mutter ist. Und da wird der Mutter nichts ausschlagen. Und dann wird Jesus zu Gott gehen. Und Gott wird Jesus nicht ausschlagen, weil er sein Sohn ist. Kennt ihr das? Versteht ihr, warum die zu der Maria beten, die Erlösung von der Stunde unserer Not? Und auf einmal ist nicht mehr Jesus der Mittler, sondern Maria. Ein anderes Evangelium. Irrlehre. Er sei verflucht. Ja, aber Willi, da ist doch auch Jesus, da hängt auch ein Kreuz, da hängt er doch auch gekreuzigt für die Schuld der Menschen. Sie beten doch auch zu ihm. Wo liegt das Problem? Die glauben doch auch an Jesus. Wieso bist du engstirnig? weil hier ein anderer Christus verkündigt wird. Ein anderer. Und was hat Jesus selbst gesagt? Lasst euch nicht verführen. Das Erste, wenn es darum ging, uns auf das, was kommt, vorzubereiten, Matthäus 24, das Erste, was er sagt, bevor man über die ganzen Zeichen und diskutiert, das Erste, was er sagt, lasst euch nicht verführen. Denn es werden viele falsche Christusse kommen und sagen, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Es reicht eine Kleinigkeit und wir werden die Kraft des Evangeliums nicht erfahren, weil diese Kleinigkeit uns von Christus weg auf uns selbst lenkt und nämlich auf das, was wir tun müssen und nicht, was er getan hat und tut. Plus. Jesus plus. Und wenn ich in irgendeiner Form das höre, Jesus plus, dann läuten bei mir alle Alarmglocken. Das ist für mich, und dann muss ich in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen Guten, Bösen. Ich muss sagen, ist das Christus noch oder nicht? Ich beanspruche nicht, dass ich alle Fragen beantworten kann. Ich beanspruche nicht, dass ich allwissend bin und alle theologischen Fragen richtig deute. Ich habe nicht diesen Anspruch, aber wisst ihr, was ich beanspruche? Dass ich Jesus habe, den Richtigen. Es gibt welche, die besser können, die das Evangelium besser erklären können. Vielleicht sogar besser sind in der hebräischen, griechischen Sprache, in der Hermeneutik, all das. Aber niemand hat einen besseren Christus als ich. Von Christus her, von Jesus her, ist alles zu prüfen, ist alles zu unterscheiden, ist alles zu beurteilen. Aber wenn ich nicht kenne oder schlecht kenne, oder nur einseitig kennen, dann wird es mir schwer fallen. Und ich sage, ja, vielleicht hat er doch recht, oder vielleicht ist, ja gut, mit der Maria, die war ja wirklich seine Mutter. Und ja, klar, guck mal, auch die Jungfraugeburt, das war ja auch was Außergewöhnliches. Komm, so falsch kann es doch gar nicht sein. Und er hat doch zu ihr gesagt, dein Name wird noch in allen Generationen bekannt sein. Ja, guck mal, das ist doch so. Versteht ihr? Das klingt dann richtig. Das ist so katastrophal falsch. Und ich muss euch nur erinnern an die erste Versuchung des Teufels im Garten Eden. Hat er ihnen gesagt, du darfst nicht von dem Baum essen? Hat der Teufel das gesagt? Er wusste ganz genau, wie er das macht, damit es so deutlich, dass sie selbst ein falsches Gottesbild bekommen und dass sie selbst dahin kommen, das zu tun. Hat Gott euch gesagt, ihr dürft von allen Bäumen nicht essen? Nee, hat er nicht gesagt. Er hat vieles gesagt, was richtig war, eine Kleinigkeit, was falsch war, die hat dazu gebracht, dass die gefallen sind. Glaubt ihr, er ist dumm? Wie viele tausend Jahre sind vergangen seitdem? Wie viel Erfahrung hat er mit uns gesammelt? Und er malt jedem ein Jesusbild, wie er meint oder er weiß, was wir brauchen, um in die Irre zu gehen. Die Mormonen haben auch einen Jesus. Die Muslimen haben einen Jesus. Die Katholiken haben einen Jesus. Die Zeugen Jehovas haben einen Jesus. Alle haben einen Jesus. Die einen haben einen sozialen Jesus. Die einen haben einen historischen Jesus. Die haben einen prophetischen Jesus. Die einen haben einen universalen Jesus. Jeder hat irgendwie einen Jesus. Jeder hat irgendwie einen Erlöser. Darin liegt die Gefahr. Wir brauchen ein klares Bild. Aber woher weiß ich, wer er ist, oder? War jemand vor 2000 Jahren dabei? Saß jemand vor seinen Füßen? Versteht ihr, warum ich sage, das ist für mich Jesus in Buchstaben? Er hat dafür gesorgt, dass heute ich ihn lesen kann und ihn kennenlernen kann. Heilige sie durch die Wahrheit, sagt Jesus. Dein Wort ist die Wahrheit. Reinige sie vom falschen Denken, heilige sie vom falschen Verständnis, von falschem Gottesbild. Durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Wasche sie rein von diesen Dingen. Durch dein Wort. Falsches Christusverständnis ist fatal. Die Hebräerbrief, die Empfänger standen so stark in der Gefahr, sie sind durcheinander gekommen, weil die Irrlehrer ihn in bestimmte Zweifel gesät haben. Ein paar Beispiele. Und das erste ist Kapitel 1. Die haben gesagt, komm, wir machen das. Schlag mal Psalm 8 auf. Wie sieht es bei euch aus? kräftemäßig. Meine Frau kam zu mir und sagte, Willi, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern. Du kannst heute ein bisschen länger machen. Deswegen kam sie vorher. Also mit meiner Frau kriege ich keinen Ärger. Das ist mir wichtig. Ich weiß nicht, ob ich mit euch dann kriege. Psalm 8. Ich mache nicht zu lang. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch diesen Psalm schon mal gelesen haben. Und ich sage euch ehrlich, ich habe, als ich mein Masterstudium gemacht habe und in Korntal, ich habe 7 Wochen am Stück Vorlesung und 14 und 7 Wochen Nacharbeit mit Pflichtlektüre über 1400 Seiten oder so, nur über die Psalmen müssen wir uns auseinander, mit dem Psalm auseinandersetzen. Und unter anderem auch mit dem Psalm 8 uns beschäftigt. Und es gibt Literatur, es gibt, glaube ich, kaum mehr Literatur wie über die Psalmen, weil das ist das beliebteste biblische Buch übrigens. Ja, weil jeder sich ein Stück weit darin wiederfinden kann. Und so gibt es viele Auslegungen auch über die Psalmen. Und in den fast allen Psalmkommentaren, und das ist eigentlich schon voll, ja, in vielen Psalmkommentaren, in der Auslegung von Psalm 8, geht es darum, um die Hoheit und Erhabenheit des Menschen, um die Krone der Schöpfung, und das ist der Mensch. Und das ist ja, das tut ja gut den Menschen, wenn er sowas lesen kann, denkt, hey, wow, Gott, cool, wir sind das Wichtigste eigentlich, ja? Das tut uns ja gut. Und das liest man in dem Psalm 8 und beweihräucht sich damit, weil Gott uns eine tolle Position gebracht hat. Lesen wir ab Vers 8. Entschuldigung, Abvers 1, Kapitel 8. Dem Chorleiter nach der Gittit, das ist so ein Lied, das ist zum Beispiel wie Herr der Name sei erhöht, die Melodie, und man sagt, nach dieser Melodie kann man auch diesen Psalm singen. So, das ist der Hinweis darauf. Nach der Gittit, so nach der Hirschkuh oder so, das heißt, das ist, da weiß man, okay, das ist die Melodie. Nach Wind of Change, und dann weiß man, so muss man da anfangen mit dem mit diesem Psalm. Das ist ein kurzer Hinweis, wie singt man. Bei uns gibt es die Noten, da gibt es in welchem Takt, in welchem Tempo. Das ist der Hinweis, das ist so im Hebräischen. Vers 2. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus deinem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht. Wir können übersetzen, Lobpreis gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachegierigen. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und auch die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ein wenig geringer gemacht als die Engel. Wer eine Luther hat, wird dann stehen als Gott. Also ein bisschen durcheinander. Aber dieses Wort Elohim, das Wort, kann genauso für Engelswesen verwendet werden. Wir werden gleich sehen, dass es eigentlich Engel bedeutet, nicht Gott. Denn der Hebräerbriefschreiber sagt es mir und dann legt es mir aus. Aber ich lese es nach der Elberfelder, die mindestens genauso gut ist wie die Luther. Also, denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Und dann, wow, Mann, wir sind zwar ein bisschen niedriger als die Engel, aber mit Herrlichkeit und Pracht hat Gott uns gekrönt. Noch weiter, es geht weiter. Denn Vers 7, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Jawohl, das sind wir. Dann erinnern wir uns natürlich an den Schöpfungsbericht, wo es heißt, hier alles untertan gemacht und Herrscher über die Erde. Ja genau, Psalm 8 ist das. Viele sagen, das ist nochmal Schöpfungsbericht, das ist Psalm 8. Ich sage, nein, das ist nicht. Vers 8. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Danke Gott, dass du uns so hochgestellt hast, dass du uns das. Aber in diesem Psalm geht es nicht um Menschen. Es geht um den Menschensohn. Und wisst ihr, wer das ist? Jesus. Das meine ich. Wenn ich sage, wir sind so schnell dabei, gerade beim Psalmen oder beim Lesen der Bibel, sofort alles auf uns zu projizieren. Es geht ja um mich schließlich. Gott ist ja schließlich für mich da. Wer war zuerst, Gott oder du? Ich vermute Gott. Wir sind für ihn, dann nicht er für uns. Wenn wir das begreifen würden, würde sich einiges in unserem Leben ändern. Aber wir denken, Gott ist für mich, da habe ich Probleme. Ding, da, Gott, du hast ja schließlich mir was zu geben. Ich habe Anspruch auf dich. Wer sagt, dass wir in irgendeiner Weise Anspruch auf Gott haben? Wir haben nicht Gott gemacht, was manche ja glauben, dass wir uns Gott erfunden haben, als Opium. Wir haben keinen Gott gemacht, er hat uns gemacht, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Schwer tun wir uns damit, wir wollen das nicht haben. Nee, Willi. Und da beginnt Rebellion nebenbei. Da beginnt Rebellion. Ich will nicht, dass ich für Gott da bin, er soll gefälligst für mich da sein. Und wenn er für mich nicht da ist, dann brauche ich ihn nicht. Und dann kann er so gut wie nicht auch nicht existieren. Sofort, liebe Schwester.
Also, ich will nicht widersprechen, aber ich sehe daran eine Beziehung. Wenn Gott uns zusagt, ich bin mit euch, wie Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist auch, hat uns auch Beziehungen angelegt. Ich kann jetzt nicht weder das eine noch das andere sagen, aber für mich war das Größte im Zusammenhang der Bekehrung, dass ich auf einmal gemerkt habe, wow, es gibt einen persönlichen Gott. Und das war nach der Bekehrung meine Motivation, Kinderarbeit. Es gibt einen persönlichen Jesus, weil ich das in der Verkündigung nie gehört habe. Jedes Haar gezählt, so wichtig bin ich ihm. Und ich sag mal, die Haare sind an meinem Körper sicherlich das für mich das Unwichtigste. Ja? Aber das zeigt mir halt, wie wichtig Gott, wir sind im Detail. Und ich glaube, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das
bezweifle ich nicht.
Das eine gegen das andere ausspielen.
Nein, und ich sage trotzdem, es ist absolut richtig. Aber wir müssen aufpassen, es ist nicht Gleichgewicht.
Nein,
es ist mit Sicherheit in die Beziehung geschaffen, denn Gott ist ein Beziehungswesen. Das widerspiegelt uns die Dreieinigkeit, ohne Zweifel. Und er hat uns geschaffen als Beziehungswesen für Mann und Frau und ihm gegenüber. Und trotzdem sagt, nur zwei Beispiele, er nimmt und bringt in den Garten Eden, damit er mir dient, heißt das. Damit er für mich dient, für mich. Gott macht sich den Menschen für sich selbst. Epheserbrief sagt, dreimal, er hat uns erwählt vor grundlegender Welt, in Jesus Christus erlöst und den Heiligen Geist vollendet, zum Preis seiner Herrlichkeit, für sich selbst, zur Erfüllung seines Willens. Aber das geht über Beziehung. Um das vielleicht, damit du nicht denkst, dass ich da so, er macht das nicht so, psch, diene mir, psch, liebe mich. Du musst mir dienen, ich muss Gott dienen, ich muss Gott dienen, sonst kriege ich Strafe. Das ist doch klar. Aber das ist ja das Wahnsinnige. Es gibt keinen Gott, sogenannten Gott, der sich als Gott ausgibt, der sagt, weißt du was, ich werde dir jeden Grund geben, dass du mich lieben kannst. Ich will, dass du mir dienst. Ich will, dass du mich anbetest. Ich will, dass du für mich da bist. Aber weißt du was, ich werde dir alles dafür tun, dass du es gerne tust. Weißt du, ich werde dich retten. Und dann wirst du mich preisen. Nicht, du sollst mich preisen. Rufe mich an im Tag der Not. Dann werde ich dich retten. Und dann heißt es, da sollst du mich preisen. Ja gut, dann muss ich halt schön Danke sagen. Und du wirst es tun, weil dein Herz voller Dankbarkeit sein wird. Ich werde dich mit Gnade überschütten, damit du meine Liebe siehst zu dir. Und dann wirst du dich zu mir zuwenden. Das ist die Art, wie er Menschen zu sich zieht. Aber niemals vergessen, wir existieren nicht, Gott existiert nicht für uns, wir für ihn. Grundlegend. Vielen Dank. Vielen Dank. Sofort. Psalm 8 sagt, was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Und dann kamen die Irrlehrer und sagen, Freunde, habt ihr das gelesen? Die haben verstanden, die wussten, um Menschensohn geht es gar nicht um Jesus. Um die Menschen, Entschuldigung, es geht ja um Jesus. Und dann sagen sie, wisst ihr nicht, was im Psalm 8 steht? Gott hat Jesus etwas niedriger gemacht als die Engel. Dürfen wir Engel anbeten? Nein. Dann dürfen wir auch wen auch nicht anbeten. Jesus. Versteht ihr? Jesus ja, aber er ist niedriger als die Engel. Überschätzt ihn nicht, erhöht ihn nicht, geht mit ihm nicht falsch um, geht nicht mit ihm gotteslästerlich um. Lästert nicht gegen Gott, wenn ihr Jesus anbetet. Jesus schön und gut, aber er ist niedriger als die Engel. Ja, stimmt, das ist ja Psalm 8, steht ja drin. Und die waren durcheinander, weil sie bestimmte Dinge nicht wussten über ihn. Wer hat die Engel gemacht? Dazu mehr in der nächsten Bibelarbeit.
Ja. Ganz kurz, steht bei dir in Vers 5, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind steht bei dir und hast vor, wer ist des Menschensohn?
Menschensohn.
Menschensohn ist Jesus und Menschensohn.
Ja. Wenn ich an der Bibelschule sage, würde ich sagen, das ist ein Grund, warum man sich mit den Übersetzungen und mit der Wahl der Übersetzung sich sorgfältig damit sich prüfen müsste. Ja. Menschensohn. Ja. Es ist bekannt, dass die Elberfelder am genauesten da ist. Deswegen ist sie am schwierigsten zu lesen, weil sie so holprig manchmal erscheint, weil sie am Text und am Wortlaut am engsten bleibt. Und jede Übersetzung, jede ist gut und jede ist wichtig. Es gibt nur gute Übersetzungen, bis auf eine. Von der halte ich nicht viel, aber es gibt nur gute Übersetzungen und es gibt dann noch sehr gute Übersetzungen. Und wir leben in einem Segen, dass jeder von uns sich einen Kroatien-Urlaub leisten kann, einigermaßen. Dann könnten wir uns auch zwei Bibel besorgen können. Und zwar eine Elberfelder und meinetwegen dann eine Schlachter, Luther, Neues Leben, Hoffnung für alle, gute Nachricht. Wäre meine Empfehlung. Pflicht bei meinen Schülern. Ja. Okay, also nächstes Mal gucken wir uns, welche Lehren haben, dass die Gemeinde zerrüttet. Der Hebräerbrief macht uns deutlich und wir schauen uns an, wie er argumentiert, warum Jesus doch höher als die Engel sind. Das ist Kapitel 1. Wir sind angekommen in Kapitel 1. Ja. Ich bete.